Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fröhlicher, solidarischer, freiheitlicher und demokratischer ist als dieser Bürokratenverein namens Europäische Union. Ich habe die Türkei noch nie so geliebt wie in diesen Tagen, schrieb meine Freundin Özlem Topçu in der Zeit. Sie hat ja so verdammt recht. Du musst kommen, das Istanbul, das du kennst, gibt es nicht mehr, hatte mir meine Freundin Erinç Güzel zu Beginn des Aufstands gemeldet. Es war aus der Aufregung der Stunde formuliert, doch auch sie hatte, und das schreibe ich mit dem Abstand eines halben Jahres, verdammt recht. So wie es im Gezi-Park nicht allein um eine Handvoll Bäume ging, hat die Türkei, wie auf den vorigen Seiten vielleicht deutlich geworden ist, weit mehr Probleme als bloß den autoritären Regierungsstil eines Ministerpräsidenten. Diesen Ballast haben die Menschen nicht abgeworfen, aber sie haben gezeigt, dass sie es können. Das war erst der Anfang. Das war jetzt ein Text von Deniz Güzel aus Warum ich in Istanbul bin. Wer es am Anfang nicht mitgekriegt hat, wir lesen jeden Morgen einen Text von Deniz Güzel, um die Freilassung von ihm und aller anderen Journalisten in der Türkei zu fordern. So, und jetzt geht es weiter mit Jörg Sundermeier und dem Bebra Verlag. Danke sehr.
Ja, einen sehr schönen guten Morgen. Mein Name ist Ulrich Hopp. Ich bin der Verleger des Bebra Verlages in Berlin. Und wir haben im Jahre 2013 eine neue Reihe begonnen, Berliner Orte. Der Sinn dieser Reihe ist es, dass Autoren, jüngere Autoren und arrivierte Autoren, sich ihren Ort in Berlin aussuchen und darüber literarisch sich auslassen in einem Buch dieser Größenordnung. Und das machen wir, wie gesagt, nun schon seit 3,5 Jahren. Und in der letzten Staffel hatten wir auch den lieben, netten Kollegen Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag, der sich hier der Sonnenallee, viele in Berlin sagen, dem Kudamm Neuköllns widmet. Zu Jörg Sundermeier möchte ich nur kurz etwas sagen, weil ich glaube, er ist ja als Mitvorsitzender der Kurt-Wolf-Stiftung allen bekannt. Jörg Sundermeier wurde 1970 in Gütersloh geboren und betreibt seit 1995 den legendären Verbrecherverlag in Berlin. Er erhielt für sein außergewöhnliches verlegerisches Wirken 2014 den Kurt-Wolf-Preis der unabhängigen Verlage und 2016 wurde ihm der K.H. Zillmer Verlegerpreis zugesprochen. Aber auch viele seiner Autorinnen und Autoren wurden für ihre Publikation im Verbrecherverlag ausgezeichnet. Legendär sind die Verbrecherversammlungen, zu denen Jörg Sundermeier zu seinem Verlag einlädt. Jörg ist, um im Genre zu bleiben, Mehrfachtäter, um nicht zu sagen Intensivtäter. Über die Verlegertätigkeit hinaus ist er als freier Journalist für diverse Zeitungen und Magazine tätig. Er hat selbst an einer Vielzahl von Büchern als Autor mitgearbeitet und ist auch als alleiniger Autor mehrerer Bücher sozusagen schreibender Täter. Sein erstes Buch im Bebra Verlag ist dieses hier, Die Sonnenallee, und das wollen wir nun gemeinsam vorstellen, sprich Jörg Sundermeier wird aus dem Buch vortragen. Vielen Dank.
Ja, danke lieber Ulrich. Dann will ich als Intensivtäter auch agieren. Erstmal muss ich sagen, ich bin Ulrich Hopp sehr dankbar, denn Ulrich Hopp ist ein Verleger nach meinem Herzen, das muss ich jetzt auch mal sagen. Ich habe Ulrich Hopp gesagt, dass mir die Reihe so unglaublich gut gefällt, Berliner Orte, da gibt es ganz wunderbare Bücher, etwa Knut Elstermann, Meine Winzstraße, eines der besten Bücher aus der Reihe, wie ich finde. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was Knut Elstermann aus dieser kleinen Straße in Prenzlauer Berg herausgeholt hat. Man ahnt es kaum und man hat plötzlich Respekt vor dieser winzigen Windstraße. Und dann habe ich bei einer Autofahrt, Ulrich war so nett, mich ein Stück mitzunehmen, habe ich bei einer Autofahrt gesagt, ich finde diese Reihe so toll, ich würde da auch gern was schreiben. Und dann sagt Ulrich, was würdest du denn machen? Und habe ich gesagt, ja, eigentlich braucht ihr ja Neukölln, eigentlich braucht ihr ja die Sonnenallee. Ich bin da ein bisschen befangen, denn ich wohne an der Sonnenallee. Und da hat Ulrich Haupt gesagt, ja, das könnte ganz interessant sein. Und als ich ihn das nächste Mal treffe, sagt er zu mir, ich schicke dir dann den Vertrag. Wann kannst du das Buch fertig machen? Und da fühlt man sich als Autor wie eine Prinzessin. Und wie Sie sehen, ich bin gerne eine Prinzessin. Und ich freue mich also, dass ich das machen durfte. Zur Sonnenallee in aller Kürze. Die Sonnenallee wurde um die 1880er Jahre begründet. Vorher gab es dort eine Art größeren Trampelpfad. Sie hieß am Anfang Straße 4. Der Hermannplatz in Berlin, weltbekannt und arg berüchtigt, hieß damals Platz 1. Und Neukölln hieß damals noch Rixdorf. Alles hieß damals anders. Neukölln war damals eine eigene Stadt, auch eine ziemlich große Stadt mit damals schon 250.000 Einwohnern. Die Straße 4 hatte damals eine Länge von 400 Metern und man dachte, man müsse sie umbenennen. Und da aus dem Namen, den sie dann bekam, hat man schon ableiten können, dass man mit der Straße noch viel vorhat. Denn sie wurde Kaiser-Friedrich-Allee genannt, nach dem zuvor verstorbenen 100-Tage-Kaiser. Also hatten wir eine 400 Meter lange Allee in Rixdorf. Das ist nicht ungewöhnlich in Berlin. Es gibt auch die Thusnelda-Allee in Moabit, die hat 11 Meter. 11 Meter Allee. Ist wirklich wunderbar. Sie ist zwischen zwei großen Straßen. Die Kaiser-Friedrich-Allee wurde aber, anders als die Thusnelda-Allee, ganz schnell verlängert. Bahnte sich ihren Weg bis zum Neuköllner Schifffahrtskanal. Dort wurde dann auch der S-Bahnhof Kaiser-Friedrich-Allee gebaut, weil es wirklich die Sonnenallee relativ schnell eine wichtige Verkehrsstraße wurde. Sie hatte auch früher eine Straßenbahn, die auf ihr verlief. Erst eine Pferdebahn, dann eine elektrische Straßenbahn. Und dann wurde eine Brücke über den Neuköllner Schifffahrtskanal gebaut und die Kaiser-Friedrich-Allee wurde verlängert bis dorthin, wo sie bis heute hinläuft, also nach Treptow. Dieser Teil, dieser zweite Teil der Kaiser-Friedrich-Allee, wenn ich ihn so nennen darf, der hieß aber von Anbeginn an Sonnenallee. Das blieb so bis ca. 1934, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und 1934 hatte auch Neukölln die Not empfunden, sich in irgendeiner Weise Hitler zu unterwerfen und Hitler besonders zu rühmen. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man sowohl die Sonnenallee als auch die Kaiser-Friedrich-Allee umbenennt in Braunauer Allee. Das wurde aber untersagt, da sich der sogenannte Führer ausbedungen hatte, in der Stadt Germania, zu der Berlin nach dem gewonnenen Weltkrieg umgebaut werden sollte. Dort wollte er eine eigene Braunauer Allee sich dann erkoren. Deswegen wurde also die Sonnenallee und die Kaiser-Friedrich-Allee auf ihrer ganzen Länge von fast 5 Kilometern umbenannt in Braunauer Straße. Das ist ein besonders arges Schicksal, wenn man wie ich an der Innstraße wohnt, also Braunauer Ecke Inn. 1948, der Weltkrieg ist nicht gewonnen worden, merkwürdigerweise, hat man sich dann überlegt, dass das mit der Braunauer Straße doch keine gute Idee ist. Deswegen wurde zunächst der S-Bahnhof Braunauer Straße umbenannt in S-Bahnhof Sonnenallee von der sowjetischen Administration und dann merkwürdigerweise auch die Sonnenallee in Sonnenallee wieder umbenannt, beziehungsweise jetzt hieß sie auf ganzer Länge plötzlich Sonnenallee, weil man offensichtlich auch keine Lust mehr hatte auf Kaiser. Das ganz kurz zur Vorgeschichte der Straße. In meinem Buch gehe ich die Straße entlang. Und zwar habe ich mir überlegt, und das war auch mein Versuch, ein bisschen Ulrich entgegenzukommen, denn Ulrich ist ein leidenschaftlicher Busfahrer. und er ist ein Busliebhaber. So hast du es mir gesagt. Und die gesamte Sonnenallee wird durchfahren von einem Metrobus Linie M41. Und so habe ich mir die Sonnenallee unterteilt nach den Haltestellen des M41 und habe dann an den jeweiligen Stellen so getan, als ob ich dort aussteige. Sie kennen das aus Touristenbussen, hop on, hop off. So mache ich es auch mit dem M41 und habe eben an den jeweiligen Stellen dann nach links und rechts in die Kieze geguckt, rede über Bauwerke, rede über die Menschen dort, rede eben darüber, wie sich die Straße verändert hat. Denn, das ist ein bisschen meine These, das hat mir tatsächlich mal eine Dame gesagt, als ich nach Neukölln gezogen bin, aus schierer Wohnungsnot, und ich wollte nie nach Neukölln. Ich weiß heute nicht mehr warum, aber alle wollen heute nach Neukölln. Das konnte man sich damals auch nicht vorstellen. Damals hat eine Bekannte zu mir gesagt, kennst du, wenn du Neukölln kennenlernen willst, dann musst du die Sonnenallee kennenlernen. Und das habe ich damals bezweifelt. Inzwischen finde ich, sie hat recht. Sie hat nur insofern ein bisschen Unrecht. Ich glaube sogar, man kann an der gesamten Sonnenallee oder an der Sonnenallee lang ganz Berlin kennenlernen. Es gibt dort alles. Es gibt die großen Gründerzeitbauten. Es gibt die wahnsinnig hässlichen Bauten der 80er Jahre West. Es gibt die wahnsinnig hässlichen Bauten der 70er Jahre Ost. Der Ostteil übrigens ist nur 400 Meter lang. Also das ist der Treptower-Teil der Sonnenallee. Und weil man bei der Sonnenallee immer automatisch auch über den Film von Leander Hausmann und das Buch von Thomas Brussig reden muss. Es gibt etwas Verwirrendes. Sie wissen vielleicht, dass es einen Mauerradweg gibt um Berlin herum. Also man folgt den Spuren der Mauer. Und es gab auch tatsächlich diesen Übergang, den Grenzübergang Sonnenallee, ein relativ unscheinbarer Grenzübergang, an dem nicht besonders viel passiert ist, der leider noch mal ganz spät berühmt wurde, denn der vorletzte Mauertote wurde im Jahr 1989 dort erschossen. Sie sehen an diesem Radweg, der dort heute ist, es gibt dort ein Denkmal natürlich, wie immer, und der Grenzverlauf ist markiert auf der Straße. Aber Sie sehen wahnsinnig viele Menschen, die sich, und ich bin bei der Recherche für das Buch mindestens 5-mal dort gewesen, die sich umgucken und versuchen, irgendein Haus zu erblicken, das sie aus dem Film kennen. Das Interessante ist, die Häuser, die sie aus dem Film kennen, gibt es dort nicht. Die stehen nicht nur in Babelsberg und sind Filmkulisse, sondern die Gründerzeitbauten, die sie in dem Film sehen, hat es dort nie gegeben, an einem Grenzübergang. Die sind auch nicht weggebombt worden, die waren einfach nie gebaut. Und man muss sagen, bis heute ist es so, dass sich die 400 Meter der Sonnenallee Ost und die 4,5 Kilometer Sonnenallee West gewissermaßen mit dem Rücken anschauen und die nichts damit zu tun haben. Also sie fahren tatsächlich, sie haben das Gefühl, sie fahren in zwei völlig verschiedene Städte, nur dass der Grünstreifen dazwischen sehr klein ist. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich fahre mit dem Bus und deswegen will ich als Auszug heute, wenn wir das überhaupt zeitlich schaffen wir, ein bisschen die Busreise beschreiben. Der Bus M41 ist verhältnismäßig legendär. Dazu kommen wir gleich noch. Er beginnt am Hauptbahnhof und fährt dann über den Potsdamer Platz. Viele von Ihnen haben ihn vielleicht gesehen. Es gibt 4 Haltepunkte für Busse am Hauptbahnhof. 3 sind gut ausgestattet, haben normale Bordsteinkanten etc. Eine hat eine Teerwelle, die offensichtlich als Busbahnsteig gelten soll. Und dort steht einzig und allein der M41. Das Interessante beim M41 ist, er steht dort und es hagelt, es schneit. Es ist minus 20 Grad. Niemand wagt es, in den Bus einzusteigen. Selbst Leute, die ganz offenkundig Touristen sind und zum ersten Mal in Berlin, trauen sich an den Bus nicht heran. Er steht dann immer ein bisschen hinten versetzt. und immer, es hagelt, es schneit, es ist minus 20 Grad, steht vor dem Bus eine Fahrerin oder ein Fahrer und raucht. Und niemand wagt es, einzutreten, bis die Fahrerin oder der Fahrer bestimmt hat, dass jetzt der Bus vorfährt und man einsteigen kann. Das heißt, der Bus hat etwas Zwingendes. Das hat seinen guten Grund, denn solange der Bus sich durch Mitte und Kreuzberg bewegt, bewegt er sich in geordneten Bahnen und ist ein Bus wie jeder andere. Dann hält er zum letzten Mal sozusagen in geordneter Formation vor dem Karstadt am Hermannplatz, der auf der Kreuzberger Seite liegt. Und dann fährt er wieder an. Und da setzen wir ein. Bereits die nächste Haltestelle, rund 200 Meter weiter, die erste in der Sonnenallee, ist eine Herausforderung. Hier wurde dem M41er eine eigene Haltestelle geschaffen, unweit der Haltestelle für alle anderen Linien. Das war bitter nötig, denn stets drückt sich eine träge Masse in das Fahrzeug hinein. Arbeiterinnen, die aus der U-Bahn in den Bus wechseln, Alkoholiker, die schon jetzt abgespeist sind, Sportlerinnen, die es in die Turnhallen zieht und Familienväter, die den schweren Einkauf heimbringen wollen. Alle wollen, alle müssen hinein. Sie drängen schon, bevor einige Leute überhaupt aussteigen können. In Berlin hat man die Logik des Aussteigenlassens nicht internalisiert. Man will alle im Bus haben und sich selbst auch. Aussteigen gilt nicht. Nun wird jeder Fleck, auf dem noch ein Fuß Halt finden könnte, besetzt. Nur Minuten später haben sich spätestens an der Haltestelle Fulderstraße so viele Leute in den Bus gestaucht, dass jene, die hier aussteigen wollten, bis zur nächsten Station mitfahren müssen, denn sie kommen nicht mehr rechtzeitig heraus. Und die Busfahrerin schließt die Tür, wann immer es eben geht. Auf Proteste reagiert sie nicht. Ab jetzt schaut sie bis zur Endhaltestelle stur nach vorn. Die Türen werden per Knopfdruck geschlossen. Es gibt keine Rücksicht auf Verluste, wenn es denn geht. Doch zumeist drängen sich so viele Leute im Bus zusammen, dass sie in die Lichtschrankenbereiche an den Türen gedrückt werden, sodass die Tür nicht geschlossen werden kann. Zunächst versucht es die Busfahrerin mit einer Durchsage. Sie dreht sich dafür natürlich nicht um. Sie sagt, nein, bellt in dem Mikrofon. Bitte die Tür freimachen. Ich wiederhole. Bitte die Tür freimachen. Ein klarer, leicht verständlicher Satz. Doch dieser kann nicht gehört werden, weil die Pubertierenden Tyson und Jean-Claude laut kichern über das plappern müssen, was sie für Sexualität halten, dieweil Ada ihren Freund am Smartphone zusammenbrüllt und der angetrunkene Walter wild schreit, weil der Bus nicht weiterfährt. Jetzt verstehen die Fahrgäste, die noch nicht resigniert haben, die Zusammenhänge und versuchen beruhigend auf die einzuwirken, die denken, dass die Ausländer an allem schuld sind, obschon sich nur Bio-Deutsche in der Lichtschranke aufhalten und aufgrund ihrer fortgeschrittenen Mobiltelefonitis nichts von der Welt um sich herum mitbekommen. Ich habe erlebt, wie in einer solchen Situation ein Familienvater der Meinung war, sein Kinderwagen müsse noch in den überfüllten M41er hinein, obwohl der Bus bereits zwei Kinderwagen plus Mütter und rund 100 weitere Fahrgäste in sich trug, sodass der dritte Kinderwagen bei allem physischen Aufwand nicht einmal zur Hälfte hineingepresst werden konnte. Sie haben heute in der Straßenbahn das Gefühl wahrscheinlich erlebt. Der Vater erregte sich sehr, die Fahrgäste schrien ihn an, doch der Busfahrer, der damals den Bus fuhr, machte einfach den Motor aus. Macht, was er wollt, bellte er in seine Mikrofonanlage. Ich hab mir einen Kaffee mit, ich hab mir eine Stulle, ich hab Zeit. Dann öffnete er extrem ruhig seine Lunchbox. Es gab spontanen Szenenapplaus. Interessanterweise konnte das Problem nach dieser Ansage sofort gelöst werden. Während der Busfahrer aus dem Fenster schaute und an seinem Käsebrot kaute, einigten sich die Fahrgäste ohne Schlägerei, ja plötzlich sogar ganz ohne Wortgefechte darauf, wer wann mit welchem Bus fahren durfte. Der Vater zog seinen Kinderwagen zurück, ganz ohne Gebrüll. Schließlich konnte der Busfahrer weiterfahren und alle Fahrgäste haben an diesem Tag ihre gute Tat geleistet. Sie lächelten wie Mutter Teresa beim Anblick von Geheilten. Auch die jetzige Busfahrerin hat Nerven wie Drahtseile. Sie kommentiert nicht, sie stöhnt nicht bei ihren Durchsagen, sie bleibt neutral. Sachverhalte erläutert sie knapp und wie jede gute Hirtin weiß sie, dass sie mit ihren Schäfchen nicht diskutieren kann. Die Herde braucht klare Grenzen. Sie verlässt sich dabei ganz auf die Entstehung von Vernunft in Krisensituationen. Sie hat die Menschheit noch nicht völlig aufgegeben. Tatsächlich kommt sie auf diese Weise einigermaßen voran. Der Mob hat die Platzverteilung im Bus bislang noch immer halbwegs selbst organisieren können. Im Menschenknäuel wird das soziale Miteinander ausgehandelt. Jetzt überspringe ich kurz, denn das andere Problem, das der M41er hat, ist die anderen Menschen auf der Straße. Die verrückten Radfahrer, die wahnsinnigen Autofahrer und die Jungs mit den dicken BMW, die immer in zweiter Reihe parken müssen, auch wenn überall Parkplätze frei sind. Das überspringe ich jetzt. Genau. Seit wir an der Panierstraße gehalten haben, sind unserem Bus übrigens in engem Abstand zwei weitere M41er Busse gefolgt. Der erste halb leer, der zweite führt kaum noch menschliches Leben mit sich. Diese sogenannte Rudelbildung der Busse wird immer wieder thematisiert, von Zeitungen und von der Politik, vor allem aber von den Fahrgästen. Sie kann jedoch offenkündig nicht vermieden werden, da es immer zweite Reihe Parker, kopflose Radfahrer und gehetzte Eltern mit Kinderwagen geben wird, deren Verkehrsverhalten nicht planbar ist. Weitere Busspuren würden wahrscheinlich sofort mit neuen BMWs zugeparkt. Auf mehr Platz für Kinderwagen und Rollstühle würde sicher mit größeren Kinderwagen reagiert werden. Und dass Radfahrer einen vorhandenen Radweg nicht unbedingt nutzen, zeigen sie tagtäglich in der Urbanstraße. Vielleicht handelt es sich bei der Rudelbildung aber auch um ein soziokulturelles Phänomen. Immer wieder behaupten die Boulevardpresse und ein ehemaliger Bürgermeister, dass Neukölln von teuflischen Jugendbanden durchdrungen sei, die rechtschaffenen Bürgern die Bratwurst aus der Hand reißen wollen. Tatsächlich kann man auch ab und an wirklich von echten Jugendbanden berichten, die von den von ihnen bedrängten Geld und Mobiltelefon abnehmen. Die Bande gehört also zu Neukölln. Und Kultur entsteht bekanntlich durch Nachahmung. Daher ist zu fragen, passen sich die Busse mit ihrer Rudelbildung vielleicht ihrem sozialen Milieu an? Bilden Busse Banden? Glauben Sie, dass Sie erst in einer Gruppe von 3 oder 4 Motorisierten wirklich ernst genommen werden in Neukölln? Auffällig ist in jedem Fall das Folgende. Zum Fahrtbeginn an der Haltestelle Baumschulenstraße, also in Treptow, sind keine Rudel auszumachen. Im späteren Fahrtverlauf dann sehr oft. Wechseln die M41er Rudel jedoch in den Bezirk Kreuzberg, verändert sich ihr Verhalten erneut. Am Halleschen Tor wurden bislang beispielsweise nur sehr selten Busrudel gesichtet. Nach Unfällen etwa. Der Berliner Rudelbus hat folglich in der Sonnenallee sein einziges Revier. Absolut unerklärlich ist allerdings, warum alle Fahrgäste immer in den ersten Bus drängen müssen, obwohl der folgende Bus bereits hinter diesem wartet und die genervten Fahrer unermüdlich darauf aufmerksam machen. Haben die Neuköllnerinnen und Neuköllner keine Erfahrungen mit der Buslinie 41 gemacht? Vielleicht geht es ja wirklich um die knapp 45 Sekunden Vorsprung, die man im ersten Bus schlussendlich haben könnte. Allerdings wissen die, die oft fahren, dass der dritte Bus im Rudel weniger belebte Stationen überspringt, wenn niemand aussteigen will und die anderen Busse somit oft überholt. Geht es den Neuköllnern Rudelbus-Fahrgästen also in ihrem Einstiegsverhalten darum, die Busse möglichst effizient zu füllen? geht es darum, die Busfahrer einer Belastungsprobe auszusetzen? Will man die Rudelbildung ignorieren, weil man von Banden in Neukölln eh die Schnauze voll hat? Oder will man auf der ehemaligen Braunauer Straße nun mal partout im Führerbus mitfahren? Diese Frage konnte leider nicht geklärt werden. Schönen Dank.
Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, soweit von Jörg Sundermeier. Nun muss ich Ihnen leider meine Prinzessin entführen zu neuen Taten, aber Sie können das Buch gerne vorne käuflich erwerben und sich auch signieren lassen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.